Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Julia Fichtel und Esther Distelmann im Gespräch mit den Machern der Münchner Subkultur. Einmal im Monat sprechen sie über Laster, das Sein und die Zukunft. Und warum man halt so ist, wie man ist. Klick nahaufnahme.feuerwerk.de.
Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe der Nahaufnahme. Wie immer mit mir, Esther Distelmann.
Und mit mir, der Julia Fichtel von der Fachstelle Pop.
Genau, und wie immer haben wir uns einen ganz besonderen Macher, Macherin der Münchner Subkultur eingeladen. Aber es ist nicht nur der Münchner Subkultur, sondern vieler Subkulturen, denn sie kommt eigentlich nicht aus München. Und das ist die Maria de Val. So spricht man dich aus?
Genau. Hallo Esther, genau. Hallo Julia.
Schön, dass du da bist.
Also Maria de Val, aber eigentlich heißt sie Maria Mohling. De Val ist der Name ihrer Mutter und Mohling der des Vaters und de Val ist quasi dann dein Künstlername. Genau, Maria kommt aus Südtirol. Sie hat gerade aktuell eine sehr tolle Band namens Me and Marie mit ihrem Freund Roland Scandella. Und unter dem Namen haben sie auch schon 2 Alben veröffentlicht. Und außerdem spielt sie ganz viel mit unserem ersten Nahaufnahmegast Flo Kreier bei Angela Augs mit als Schlagzeugerin. Davor hat sie 8 Jahre mit ihren Cousinen in der Band Garnes Musik gemacht, die ausschließlich ladinische Texte gesungen haben, insgesamt 5 Alben veröffentlicht haben. Und entstanden ist diese Band, weil die 3 Cousinen zusammen mit Hubert von Geusern auf Tour waren. Im Prinzip da ist es so rausgekommen, dass sie viel zusammen Musik machen. Und ein Manager-Label-Typ hat quasi dann gesagt, hey, da könnten wir doch was draus machen. Genau, das haben sie gemacht. Eine unfassbar spannende Sache, vor allem für uns gerade deswegen und für unserem Podcast, weil Maria aus Südtirol kommt, dann hat sie in Klagenfurt studiert und jetzt lebt sie aber in München und bereichert hier die Musikszene als Musikerin, als Schlagzeugerin, Sängerin und Songwriterin. Herzlich willkommen in der Nahaufnahme.
Schön, dass du da bist.
Ich hoffe, es hat jetzt alles gestimmt, was ich gesagt habe.
Ich glaube ja. Gut. Also die Jahre, das habe ich nicht so genau nachgezählt, aber... Ich glaube, das stimmt.
Die Jahre vergehen eh.
Bei 5 Alben bin ich auch erschrocken. So. Aber es sind 5.
Ja. Toll. Okay. Wollen wir schon darüber sprechen, wie die Jahre so schnell vergehen? Jetzt sind wir ja in unserer März-Ausgabe. Bist du ein Mensch für Frühlingsgefühle?
Für Frühlingsgefühle? Ich glaube nicht so.
Also du bist auch nicht sozusagen, weil ich bin nämlich, mir ist das gestern auch gefallen, gestern habe ich auf meinem Fahrrad auf dem Weg irgendwo hin, hat es angefangen zu regnen und der Asphalt war so noch warm von der Sonne und der Geruch, der dann in die Luft kommt, der hat bei mir so das Gefühl, oh, jetzt kommt bald, jetzt ist bald die kalte Zeit vorbei. Da hast du
ich freue mich natürlich, wenn es warm wird und wieder mehr Licht und so, aber sonst bin ich nicht so Jahreszeiten abhängig irgendwie. Ich finde das auch immer komisch, weil wenn man ein Album macht, dann bekommt man immer diese Frage auf, was ist das jetzt für ein Album? Ist es ein Frühlingsalbum, ein Sommeralbum oder ein Herbstalbum oder ein Winteralbum? So. Und da habe ich immer Schwierigkeiten, das einzuordnen.
Das finde ich auch eine sehr schwierige Frage, weil ich meine, das kommt doch auf die Stimmung an. Also, und die kann man ja in allen Jahreszeiten haben, oder? Also.
Ja, aber so die Business-Leute, die ticken schon so. Was wollen die Leute im Sommer?
Und was gibst du ihnen dann, wenn sie diese Frage stellen?
Ich sag immer Winteralbum. Immer traurig, depressiv und kühl.
Ja, aber wenn man das Album aufnimmt, dann ist ja eine andere Jahreszeit meist, als wenn es rauskommt.
Genau.
Das ist gar nicht leicht eigentlich.
Wollte ich gerade sagen. Aber das wissen doch die Menschen, die Frage stellen, auch, dass sowas ein längerer Prozess ist eigentlich, so ein Album bis zum Release.
Und vielleicht gibt's ab und zu ein Album, das innerhalb von einem Monat entsteht oder so, dann hat's vielleicht was. Aber normalerweise entstehen ja die Songs in einem langen Zeitraum auch, oder?
Ja, langer Zeitraum. Genau, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu unseren 3 Kategorien, die mal wieder vor uns stehen. Also wir haben hier 3 Boxen, die wir uns immer für jeden Gast mit besonderen Zettelchen befüllen. Und auf diesen Boxen steht einmal die Kategorie Zeit, einmal die Kategorie Laster und einmal die Kategorie Sein. Und aus allen 3 wirst du nacheinander Zettelchen ziehen und dann schauen wir mal, wohin uns das Gespräch führt. Was lacht dich an?
Nehmen wir mal Laster.
Das ist der Klassiker.
Damit wir den Fluss schon mal unterbrechen. Schon fangen alle mit Laster an?
Die meisten. Also ich glaube, okay. 2 oder 3 haben bisher mit Sein angefangen und alle anderen mit Laster.
Ich hätte anfänglich mit Zeit wahrscheinlich angefangen, Aber da wir schon ein bisschen von Zeit geredet haben. Secret Singer Behavior.
Hast du sowas? Also ich weiß, dass du bist in einer Beziehung, aber es gibt ja sowas wie bestimmte Dinge, die macht man abseits von allem nur für sich.
Genau, wie unter der Dusche singen oder irgendwie so.
Das ist jetzt in deinem Fall wahrscheinlich gar nicht so. Also zum Beispiel würde ich jetzt nicht, ich glaube, dass ich mal so eine, dass ich wirklich so Gossip-Seiten mich mal durchklicke, das würde ich sagen, mache ich nur, wenn ich ganz alleine bin. Also dass ich jetzt zum Beispiel, voll peinlich, gestern habe ich auf das Foto geklickt von, da wurde mir irgendwo in Feed gespielt, hier haben Heidi Klum und Bill Kaulitz Sex und dann habe ich da drauf geklickt.
Okay. Und das willst du eigentlich nicht, dass jemand weiß und hast das jetzt aber gerade
voll. eigentlich, who cares? Ich meine, Heidi Klum ist scheißegal und bei Bill Kaulitz noch mehr. Aber trotzdem habe ich drauf geklickt.
Aber es ist lustig, ich habe genau bei Heidi Klum auch mal auf den Instagram-Account geguckt, als ich das gehört habe, dass die mit dem Bill Kaulitz, nee, nicht mit dem Bill, das ist doch der andere, oder?
Ach, was weiß ich, Kaulitz, irgendeiner.
Also der mit den Dreads früher.
Tokyo Hotel, mehr genau. Kann ich mir nicht sagen, merken davon.
Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich da auch mal geguckt und dann dachte ich mir, warum eigentlich? Warum schaue ich das jetzt nach?
Ja, genau.
Ist so super uninteressant, aber.
Vielleicht eben, weil es eben Sachen sind, die man sonst nicht. Ja, keine Ahnung, vielleicht auch.
Oder so ein bisschen verurteilt, wenn andere das machen voll. Oder die Gala lesen oder so. Oder liest du die Gala?
Ja, jeden Tag zum Frühstück.
Ich habe das Abo. Gibt es da ein Abo?
Bestimmt.
Nee, die Gala lese ich nicht.
Was hast du denn für ein, hast du sowas?
So oder? Secret Singer Behavior, was mache ich denn für komische Sachen? Ja, vielleicht, wenn ich Angst habe, dann singe ich. So beim Autofahren zum Beispiel. Ich hatte mal einen Unfall und seitdem habe ich ein bisschen Fahrangst bekommen. So, ich muss mich immer ein bisschen überwinden zum Fahren. Und dann, wenn ich alleine Auto fahre, dann fange ich an, ganz laut zu singen.
Um dich zu beruhigen.
Das beruhigt mich schon, ja.
Das ist ja geil.
Und dann aber so Songs oder einfach nur irgendwas und ganz laut oder?
Ja, eher laut. Nicht mal Songs, einfach so. Ja.
Das finde ich gut.
Das ist lustig. Darüber ist mir gerade eingefallen, dass ich früher, also ich war immer sehr viel Skifahren mit meinen Eltern, leider eben gerade nicht mehr so viel. Und da habe ich beim Skifahren immer mega laut gesungen, ist mir eingefallen.
War das auch ein Coping-Mechanism?
Ne, ich weiß nicht, also es war quasi so, wenn ich so ein bisschen, wenn es vor allem sehr steil war oder so.
Also auch Angst singen.
Ja, genau. Aber halt so, ich denke mir dann immer, weil für einen selbst, man hört ja dann den Fahrtwind und so, das hört man ja dann, also dass man denkt, das hört keiner. Aber wenn jetzt jemand an der Piste am Rand stand und ich da mega laut singend runterkam, hat man das wahrscheinlich schon.
Ja, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage das jetzt mal, also ich meine, das ist, weißt du, wenn ich aus Angst singe, dann belästige ich auch andere Leute damit. Ne? Wenn ihr aus Angst singt, ist das etwas, was man sich gerne anhört, wahrscheinlich sogar noch. Also von daher.
Das Angstsingen ist ein ganz besonderes Singen.
Ist das auch schief?
Ja, es ist ja gut manchmal, wenn man sagt ja immer, man sollte nichts also aus Angst machen. So. Angst ist immer ein schlechter Begleiter, aber ich finde nicht, manchmal ist es gut, auch Dinge aus Angst zu machen. So.
Ich finde, echt, für mich ist Angst auch manchmal ein Antrieb.
Ja, weil man das macht, um etwas zu überwinden.
Genau.
Also, bei der Musik zum Beispiel, ich mache viele Sachen in der Musik aus Angst vielleicht, so, weil man eben, das ist so ein Antrieb und es hat so eine bestimmte Energie, wenn man.
Das ist eine interessante These.
Wenn man sich bei etwas überwindet, dann ist es. Ja.
Beim Aufnehmen oder live oder welchen Momenten?
Immer. Immer?
Also oft, ja, live sowieso, da bin ich sowieso immer. Ich weiß nicht, ob das Angst ist. Ja, schon. Es ist schon ein bisschen Angst.
Oder Anspannung.
Es ist beides.
Aha.
Aber Angst vor Versagen oder vor was?
Ja, man. Vor was genau? Vor Versagen? Auch nicht. Auch
oder nicht vor einer Nacktheit?
Ja, wahrscheinlich ist es das. Ja.
Vor einer Nacktheit? Also quasi, dass die Leute anschauen und sagen, was macht die da eigentlich? Oder was sind. Was
ja, ist oder das? So, ja, es ist eine Mischung. Eine Mischung so aus Versagen oder Nacktheit. So, ja, man muss drüber hinausgehen einfach. Und dann ist man automatisch in einer neuen Welt, so die man. Oder Angst einfach vor das, was unvorhersehbar ist. So.
Mhm. Spannend eigentlich, dass man dann das als, also ich finde es ja sogar logisch, dass du das quasi dann so antrainiert hast, weil wenn du das ja immer wieder überwinden musst und dann du schon so lange Musik machst, dann ist das halt dein Ritual.
Ja, aber irgendwann macht es Spaß.
Aber ist es dann so, wenn du auf der Bühne den ersten Ton singst, dass das dann auch deine Angst nimmt, wenn der erste Ton so gefallen ist? Oder ist beim Spielen auch so?
Ja, das ist schon so. Das ist wenn der erste Ton dann rauskommt und gut geht, dann ist man schon drinnen in diesem neuen. Mhm.
Aber durch die Stimme oder, also man muss dazu wissen, dass sie Schlagzeug spielt und singt gleichzeitig. Aber ist das auch durch Spielen, also wenn du quasi erste Mal...
Ja, einfach durch einen Ton, dann ob es singen ist oder spielen, so.
Ja. Hauptsache, es hat angefangen sozusagen.
Genau, also manchmal hat man auch diese Paranoia live, so. Man müsste eigentlich ein Buch schreiben über die Paranoias auf der Bühne, so. Also die nimmt man irgendwann nicht mehr so ernst, weil man ja weiß, es ist alles nur im Kopf. Mhm. Und irgendwann findet man es selber lustig. Aber so zum Beispiel, wenn man dann singt und man hat das Gefühl, jetzt singe ich und der Ton kommt gar nicht raus. Das sind schon so ein paar Sekunden.
Ist das nicht so ein klassisches Albtraum-Szenario für jeden Sänger? Also man macht den Mund auf und es kommt nichts raus? Also ist sowas nicht auch ein Albtraum? Also ich träume wahnsinnig viel und ich habe immer Angst gehabt von nicht schreiben können. Also man steht da und man schreibt, aber es kommt nichts aufs Papier, weil ich bin Journalistin und dann ist es, das finde ich super, super scheiße. Dieses Gefühl, du tust, es ist genauso wie wenn du eigentlich das Gefühl hast, du möchtest jemanden ins Gesicht hauen und du schlägst aber daneben im Traum. Ja. Das macht ganz...
Ja, das ist schon so ein klassischer Traum auch. Ja.
Schon, oder?
Ja. Ob es mit Singen ist oder mit Spielen oder so, das... Daneben hauen.
Aber ist das denn tatsächlich schon mal passiert? Also ist das etwas, was real ist?
Ich glaube nicht. Außer die Stimme ist weggegangen.
Zu viel Haze auf der Bühne. Ja. Wenn die Nebelmaschine alle einsprüht, dann ist es manchmal schwierig mit der Stimme.
Ja, stimmt. Das wird alles sehr trocken dann, oder?
Ja, dann hat man das Gefühl, man muss so husten und dann kommt nicht mehr viel raus. Aber diese Albtraumgedanken hat tatsächlich mein Freund mir erst heute früh erzählt. Ist er aufgewacht und hat gesagt so, ich war auf der Bühne und dann habe ich nicht das richtige Kabel bekommen und alles war nicht angestöpselt. Ich so, alles ist gut. Es ist nicht wirklich passiert. Also, ja, das ist schon eine Angst, die man wohl
eine Urangst
träumt.
Aber ich meine, das ist gut, weil das macht irgendwie überempfindlich. So.
Ja.
Das ist ja, wenn man Angst hat, dann sind alle Sensoren und Antennen so super offen und empfänglich so für alles. So.
Voll.
Und das muss man ja sein bei Musik. So, man hört anders und man spürt einfach alles anders.
Ja, also ich finde, das ist eigentlich nur eine Art und Weise, also Angst, ich finde, dass Angst ist dann halt eine negative Konnotation. Mhm. Aber eigentlich ist Angst in dem Moment eigentlich eher fokussieren.
Ja.
Und echt ganz genau achten auf, was muss ich jetzt eigentlich machen und wie soll es jetzt laufen und so. Also man wird eigentlich nur genau dadurch. Aber das ist natürlich... Woher kommt das? Aus einem Antrieb des Unbehagens, weil man nicht möchte, dass diese Situation auftritt und man dann dasteht und so singt wie ich auf einmal.
Du redest sehr oft davon, wie du singst. Irgendwann musst du mir mal was vorsingen.
Ich singe ganz, ganz, also ich singe unheimlich gerne, aber ich singe einfach schrecklich. Also ich habe einfach keinen Ton, den ich halten kann. Ich habe ja Instrumente gespielt, das weiß ich schon, wie ein Ton ungefähr klingen soll, aber meine Stimme ist einfach... Fürs Sprechen, aber nicht fürs Singen geeignet.
Aber es gibt, ich kenne viele Leute, die sagen, sie können nicht singen und dann singen sie total gut.
Ja, okay, das sind auch diese Menschen, die sagen, meine Klausur ist echt nicht gut gelaufen und dann haben sie eins. Das ist bei mir so eine recht realistische Einschätzung dessen, was ich kann und auch das Feedback, was mir in meiner Umwelt gibt. Esther, bitte. Ein bisschen leiser. Deswegen ist es bei mir auch so, das ist ein zyklischer Behavior. Ich stehe unter der Dusche und singe unheimlich laut irgendwelche 80er-Jahre-Hits. Und
so mit dem Radio dann?
Oder? Nee, einfach, mir fällt sowas. Fängt das an irgendwie und dann auf einmal singe ich I wanna get physical. Und dann klingt das halt leider nicht schön.
Das mit dem Lautsingen, jetzt fällt mir noch was ein wegen diesem Zettel hier.
Ja, sehr gut, dass du drauf kommst. Danke. Irgendjemand muss ja auf den roten Faden achten.
Nee, das Lautsingen, das kann ja nerven. Und dann habe ich eine Zeit gehabt, wo ich so etwas entwickelt habe, wie so ein...
Pfeifen.
Das ist ja ein Pfeifen, das ist so...
Ja, so ein Quietschpfeifen.
Ja, und das ist so ganz leise, das hört man nicht, aber irgendwann merkt man, dass etwas nervt. So.
Also dieses subtile Geräusch.
Ja. Und irgendwann habe ich ein paar Leute damit gestresst, aber das zum Tick wurde. So.
Du hast es alleine für dich zum Tick. Geil. Ja.
Aber hast du selber auch gemerkt, dass es jetzt langsam nervt oder warst du sofort in deinem Element?
Natürlich erst gemerkt, wenn mich die anderen darauf aufmerksam gemacht haben. So.
Kannst du jetzt mal aufhören mit deinem...
Ja, oder ich konnte mich besser konzentrieren, so wenn ich das mache. So mit.
Ja. Also das ist schon alles deine Beruhigungsmechanismen. Oder konnte... Das ist echt gut.
Sehr lustig.
Okay. Ja, dann lass uns doch mal in eine andere Kategorie springen, wenn wir das Secret Single Behavior jetzt durch haben.
Genau, du hast noch die Auswahl zwischen Zeit und Sein. Und es ist echt so, in jeder Box ist ein extra Zettel für dich. Also die haben wir jetzt nicht irgendwie die von letztem Mal noch übrig waren.
Okay, und der war jetzt extra für mich?
Oder? Ja, uns hat es interessiert.
Hat uns interessiert, ob du sowas hast.
Okay. Zeit.
Liebe.
Oh.
Oh. Oh.
Schön.
Liebe ist schön.
Wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen?
7 oder 8 Jahre. Und hoffentlich hört er das nicht, weil sonst ist er beleidigt.
Ah ja, ist er derjenige, der darauf achtet, wie lang das genau ist und so?
Nee, aber er weiß es meistens
besser.
Schneller und besser.
Mhm. Das heißt, ihr wart auch schon die ganze Zeit, also immer, ihr wart schon ein Paar, bevor ihr die Band gegründet habt.
Genau, das war viel vorher, so ein paar Jahre vorher. Und wir wollten eigentlich nicht zusammen Musik machen. Wir haben gesagt, nee, das ist dann zu viel. Also Partnerschaft und Band und...
Ja.
Und ich war eigentlich ganz froh, dass Roland eher in Hardrock-Bands gespielt hat und ich eher in eine andere Richtung. Und dann dachte ich, okay, da ist die Gefahr nicht so groß, dass wir
euch überschneidet. Ja.
Also können wir auch zusammen sein. Hat ja super funktioniert.
Aber eben irgendwann war das genau das Spannende, so dann mal zu probieren, wie das ist, wenn wir... Mal zusammen einen Song schreiben, eben so. Genau, weil wir von unterschiedlichen
Genres kommen. Ja. Aber es ist ja auch, ich finde, es kann ja auch, also ich meine, ihr seid ja beide Musikerinnen und ihr habt beide Partner, die auch Musiker sind. Ist es nicht automatisch irgendwas, was dann so sich irgendwann mal aufdrängt, weil man ja irgendwie die gleiche Leidenschaft hat? Oder macht es auch, also belastet sowas auch eine Liebe? Oder ist das etwas, wo man sich auch nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernt?
Also ich finde es total spannend. Also ich habe auch schon mit meinem Freund Musik gemacht. Aber ich finde es einfach nur total spannend, weil er ja den ganzen Tag Musik macht und das ist sein Lebensinhalt und das dann mal zu sehen, wie er sich darin verhält, das ist halt total spannend zu sehen. Also das ist, wenn man halt die sieht, wo die Leidenschaft liegt und die dann halt einfach mal wirklich 1:1 zu spielen bekommt, indem man das zusammen probiert. So. Ergebnisse erstmal offen. War bei euch ja auch so, oder? Erstmal einfach ausprobieren.
Ja, genau. Also ohne was zu planen und so. Das hat sich einfach so ergeben. Und ich glaube, die Sachen, die sich einfach ergeben, ohne dass man es will oder plant, sind meistens immer sehr, sehr schöne Sachen so.
Und habt ihr euch dadurch irgendwie nochmal neu oder anders kennengelernt? Oder war das einfach nur, so bist du halt in deiner Arbeit, aber eigentlich gar kein großer Unterschied?
Es ist schon ein Unterschied, dass man... So dieses, er hat seine Welt und ich meine Welt. Und dann erzählt man sich am Abend, was jeder so erlebt hat. Mhm. Das ist halt schon anders. Und? Aber ich finde es was sehr Schönes, wenn das gelingt. Also einmal hatte ich das umgekehrt, auch, dass es nicht funktioniert hat. Und von dem her, das hängt einfach von der Typologie ab.
Es hat nicht funktioniert, weil?
Wegen ständig Streiten so und
weil man unterschiedlicher Ansicht war.
Genau, das muss man ein bisschen aufpassen, weil so Partner oder Geschwister oder so, da hat man manchmal, wenn man viel zusammen ist, wenig Respekt, so, dass man schnell mal den Ton, den falschen Ton hat. Und genau, da mussten wir schon sagen, okay, würde ich jetzt auch so reagieren, wenn jetzt jemand anders da wäre oder wenn du nicht mein Freund wärst? Und so das mussten wir so ein bisschen ausbalancieren, so der Ton, wie wir miteinander umgehen. Und, aber das hat sich gut eingespielt, oder Julia?
Finde ich schon. Ich finde nicht, dass ihr viel streitet.
Aber die Julia kann das beurteilen, weil ihr nämlich zusammen in einer Band spielt. Genau. Beziehungsweise du.
Ich spiele Live-Bass bei Me Marie.
Genau. Und singt auch.
Und ich singe. Ein paar Backing-Vocals. Genau, aber diese Erfahrung, mit Leuten in der Band zu sein, denen du sehr nahe stehst, hast du ja auch durch Garnes mit deinen Cousinen. Das war bestimmt dann auch manchmal so grenzüberschreitend, kann ich mir vorstellen.
Ja, bestimmt, ja.
Und wie war das dann eigentlich? Also, Me and Marie, gab's die schon und Garnes hat, und du bist bei Garnes ausgestiegen? Mhm. Oder bist du bei Garnes ausgestiegen und dann hat Me and Marie angefangen?
Nee, das waren ein paar Jahre, wo ich beides gemacht habe. Genau. Und das war eben schon schwierig, dann manchmal das zu koordinieren, weil vor allem so Garnes, das ist ein Projekt eher so im Kulturbereich. Und da kann man so vom Booking her, kann man 2 Jahre voraus total gut planen. So. Und in Me and Marie, eher so im Indie-Bereich, da werden die Konzerte auf 2 Monate vorher ausgemacht. Und ja, das, dann ist es sonst schon schwierig, das zu koordinieren, so dass beide Bands.
War das für dich ein Spagat, dieses Hochkultur- und dieses Subkultur-Ding? Oder ist das etwas, was es eigentlich spannend gemacht hat, so ein bisschen beide Welten?
Ja, voll spannend, so komplett andere Welten. Eben auch von der Musikrichtung her ist es schon total ein anderes Körpergefühl. Einfach vom.
Erklär mal ein bisschen, also die mit deinen Cousinen hast du ja etwas gemacht, was auch sehr viel Lokales hat, weil ihr habt ja auch auf Ladinisch gesungen, ne? Also du bist mit Ladinischer der Sprache aufgewachsen.
Genau, das ist meine Muttersprache.
So. Eine von 4 Sprachen in Südtirol, oder?
Von 3.
3, genau. Ja, genau. Und
sprechen nur 30.000 Menschen, gell? In 2 Tälern.
Ja.
Und ich stelle mir das vor, dass man das eine ist eher was Lokales, eher was, was aber dann in der Hochkultur mega gehypt wurde und das andere ist etwas, was aus der Subkultur kommt. Wo hast du dich denn mehr dazugehörig gefühlt oder kannst du das gar nicht so unterscheiden?
Also das hat sich schon so entwickelt natürlich, dass ich mehr zu mir und Marie, zum aktuellen Projekt dazugehörig fühle, weil es hat auch mit einer Veränderung zu tun und mit Geschmack auch so musikalische Entwicklung zu tun. Genau. Aber eben für mich so in der Zeit, wo ich beides gemacht habe, da habe ich mich manchmal so gefühlt, so wie 2 Persönlichkeiten, so wie ein bisschen schizophren, so. Das ist jetzt die Garnes Maria und das ist jetzt die Me and Marie Maria, so. Und das geht schon eine Weile, aber irgendwann.
War es ja anstrengend?
Ja, aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir einfach zu viel gespielt haben, ich glaube, es ist so 1 Jahr. Da hatten wir so 200 oder mehr, 200 Konzerte im Jahr. Aber das sind ja dann nur die Konzerte, dann ist ja noch Studiozeit und Promotermine und so. Deswegen, ich wohne ja schon länger in München.
Ja.
Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich in München wohne, weil München war immer die Stadt, wo ich zwischen den Tournees so dann
kurz die Koffer hingestellt habe.
Genau, zum Ausschlafen, zum Wäschewaschen. Und deswegen, das fühlt sich nicht so an, als ob ich 7 Jahre hier wohne oder 8 oder 9.
München, die Hausarbeitsstadt.
München, die Stadt, wo ich meine Wäsche wasche.
Ja. Ja, ich habe erst dieses Jahr so erst ein bisschen Zeit gehabt.
Überhaupt anzukommen?
Ja, genau.
Und um jetzt mal wieder zurück auf deine Liebe zu kommen, und dann hast du deinen Freund, hast du dann wo kennengelernt?
Den habe ich in der Schweiz kennengelernt. Da hat er im Radio gearbeitet damals und war da auf Promotour mit meiner Band Garnes eben und da haben wir uns kennengelernt.
War da hat Liebe der Roland die Blick, Maria gespottet.
Ja, wollte ich gerade sagen, war das Liebe auf den ersten Blick oder was war
nee,
das?
Nee, klar, also wir haben uns schon gemocht da, aber wir haben uns dann innerhalb von ein paar Monaten immer wieder dann auf den gleichen Festivals getroffen.
Nicht zufällig. Zufällig.
Weißt du was?
Hat der Roland mal erzählt im Tourbus.
Ehrlich?
Ja, der ist jetzt ja leider nicht hier. Aber hat nur erzählt, dass er schon irgendwie so geschaut hat, dass dann Garnes irgendwo spielen konnte bei irgendeinem Festival und wo er dann natürlich auch hin musste oder
ihr wollte. Es waren schon ein paar Zufälle so, dass genau einen Tag, nachdem wir da waren zum Beispiel, hat der Booker von einem Festival in Roland als Musikredaktorin gefragt, sie haben noch zu wenig Frauen auf dem Festival. Und dann haben sie die Redaktion gefragt, welche Frauenbands gibt es oder mindestens wo eine Frau mitspielt. Und wir waren am Tag vorher da und dann, klar, kenne ich, Garnes. Ja. Und genau, das war so.
Und dann wart ihr die einzige Frauenband auf diesem Festival?
Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, viele waren es nicht so. So wie überall.
Wollte ich gerade sagen, ist ja Standard, oder?
Genau, so quasi prozentuell, wie das gerade ist, aber wurde bestimmt ein bisschen mehr so in den letzten Jahren. Oder was schätzt ihr so? Wahrscheinlich habt ihr bessere
Statistiken bei den großen Festivals ist es ja immer wieder so, dass zu den Festivalsaisons, wenn die Plakate dann rauskommen, die große Kritik ist, dass da, wieso sind die Major oder die Haupt-Acts eigentlich alle männlich? Liegt ja auch daran, dass das Booking ja auch sehr viel männlich ist. Männliche Seilschaften, glaube ich, in der Musik extrem sind. Also
auf jeden Fall.
Könnt ihr, glaube ich, auch wieder besser beurteilen als ich. Das ist immer nur das, was ich dazu lese. Und das ist einfach jedes Jahr, ist das wieder Thema, wenn sozusagen die Festival-Lineups dann bekannt gegeben werden. Und ich habe mich auch gefragt, wie sich das dann anfühlt, als Frau dann nachträglich nominiert zu werden, weil man, oh, wir haben noch gar keine Frau drauf. Wie ist, also ist, fühlt man sich dann da, auf der einen Seite ist man wahrscheinlich dankbar, dass man die Plattform bekommt, aber ist das etwas, was einen auch wütend macht?
Dass man ja, schon, es ist beides so. Einerseits möchte man nicht so diese Ausnahme sein, weil das ja...
Scheiß gute Frau bin ich nicht sein, genau.
Ja, und andererseits, klar, das ist auch ein Vorteil so. Wenn, das kenne ich ja als Minderheit, so, wenn irgendwelche Plätze reserviert werden für Minderheiten.
Das ist meine Minderheitenerfahrung.
Ja. Sonst sterben wir ja alle aus.
Ja, und wie ist es denn so, wenn dann drei Frauen dann da auf der Bühne waren? Wurdet ihr mal ernst genommen?
Ja, also eigentlich schon, ja.
Also es war nicht am Anfang so, wisst ihr überhaupt, wie das Mikro angeht oder...
Nee, also das habe ich selten die Erfahrung gehabt. So.
Also keine Diskriminierung?
Das ist eher so am Schlagzeug zum Beispiel, habe ich das eher erlebt. Ab und zu mal, was waren das so Beispiele, wo ich mir gedacht habe, okay, hättest du das jetzt einem Typen auch gesagt? Wahrscheinlich nicht so. Oder ja, dieser Effekt, oh, du spielst Schlagzeug. Ah, Schlagzeug spielst du so. Das einerseits nervt, aber andererseits denke ich mir, ist ja egal, mach einfach. Ignorieren und weitermachen, also nicht irritieren lassen.
So. Ist das bei dir beim Bass auch so?
Ja, voll. Also war früher auch oft so, also dass mir nicht zugetraut wurde, dass ich das Instrument beherrsche. So, sondern halt eher so, dass ich es halt so ein bisschen spielen, so auf, so mitzupfen oder so. Das hat mich schon immer sehr gestört und dann aber eher angetrieben, das dann halt das zu beweisen, dass ich das kann irgendwie. Ich wollte noch eine Sache sagen zu dieser Festival-Nominierung quasi, sobald eine Frau in der Band ist. Ich glaube, also es ist natürlich, erstens mal kriegt man es nicht oft mit, wenn man jetzt als Frauenband oder so dann da gebucht wurde, weil viele Frauen drin sind. Aber ich finde dann jetzt zum Beispiel, wir hatten mal ein Konzert, das war, weiß ich nicht mehr wo, ein Kneipp-Festival in Bayreuth. Mhm. Und da haben wir Soundcheck gemacht. Und da waren so kleine Kinder, die im Treppenhaus waren. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und ich habe das so beobachtet, die Maria hat Soundcheck gemacht und die hingen so an der Fensterscheibe und haben da halt so zugeguckt. Und dann dachte ich mir, also selbst wenn jetzt irgendwelche Bands nur gebucht werden, weil Frauen drin sind, allein, dass dann sowas passiert, wie dass dann die Kinder das so sehen und ach, es ist eine Frau, die jetzt da einfach voll am Schlagzeug voll abgeht. Das ändert ja auch schon das System und alles. Deswegen glaube ich, selbst wenn es so ist, dass man gebucht wird als Frauenband, muss man ja das Große und Ganze sehen und einfach sehen, dass es total super ist, wenn die Bühnen einfach geöffnet werden. Ja, insofern finde ich es nicht schlimm.
Hattet ihr denn weibliche Rollenvorbilder für eure Instrumente? Oder habt ihr euch, also waren die eigentlich... Hauptsächlich Männer, weil es halt hauptsächlich Männer waren.
Finde ich überhaupt interessant bei dir, weil du ja so im Tal, also oder in den Bergen eher aufgewachsen bist, wie das da so war, also wie du überhaupt die ganze Musik, wie du deine Liebe zur Musik gefunden hast.
Also für mich zum Beispiel Schlagzeug war für mich, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie meine Eltern das sahen so. Also die sahen das nicht als Schlagzeug, es ist ein weibliches Instrument oder ein männliches Instrument. So.
Nee, das ist ja auch nicht eigentlich.
Und ich hatte das nie dieses Gefühl, dass ich jetzt als Frau nicht Schlagzeug spielen sollte. Also ich hatte einfach Bock, Schlagzeug zu spielen. Aber dann so im Nachhinein habe ich ja gemerkt, okay, das ist jetzt...
Wenig andere Frauen.
Nicht so, bin jetzt unterrepräsentiert.
Wann hast du da angefangen, mit Schlagzeug zu spielen?
Also mit 16. Oder, also bei uns in der Schule war das auch nicht so selten, weil es war ja eine Schule, wo, glaube ich, 80% Frauen waren. Mhm. Ja. Aber so im Studium dann in Klagenfurt habe ich dann gemacht, bei der Aufnahmeprüfung, oh, so 15 Leute waren da und ich war die Einzige. So.
Die einzige Frau?
Ja, und dann hieß es schon auch oft, ja, die wurde nur genommen, weil sie eine Frau ist und so. Das ist dann schon...
Boah, das ist ein Schlag ins Gesicht.
Mhm. Ja, und dann ist halt entweder du ärgerst dich und streitest mit denen ständig oder...
Oder du spielst
oder
einfach.
Du machst es einfach, aber auch ohne irgendwie, ich will, werde es ihnen schon zeigen, so ohne diese Attitüde einfach machen oder ohne, dass man diesen Frust irgendwie merkt. So, ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, indem man es einfach macht und
viel
und irgendwann... wird es schon mehrere geben. Oder beim Unterrichten zum Beispiel. Ich habe 2 Jahre unterrichtet in der Musikschule.
Mhm.
Auch Kinder so im Alter von 7 bis 14. Da habe ich schon auch gemacht. So die ersten Unterrichtsstunden hatten manche Schüler, vor allem die ein bisschen größer waren, die halt diese Vorbilder haben im Schlagzeug, diese Muskelpakete, die voll reindreschen. Die hatten so mit dem Bild so 2-3 Stunden zu kämpfen, so dass sie jetzt eine Schlagzeuglehrerin haben.
Mhm. Jungs und Mädchen oder waren es eh nur Jungs?
Nur Jungs, ja.
Nur Schüler?
Ja.
Krass. Hast du noch eine Frage zur Liebe oder sollen wir weitergehen?
Ich würde eigentlich mal weitergehen zu der letzten Kategorie namens Sein.
Ja.
Ich hab schon so ein bisschen Hoffnung, was du da ziehst, aber...
Ehrlich?
Ja.
Dürft ihr eigentlich auch mal ziehen?
Nee, das überlassen wir unseren Gästen.
Ihr seid ja interessanter als wir.
Eben. Ja!
Das war das, was du dir gewünscht hast.
Ja, das habe ich mir gewünscht. Kirche, mein Lieblingsthema.
Oh ja, meins auch.
Ich finde es so interessant, also weil du ja in Südtirol aufgewachsen bist und wir uns schon öfter unterhalten haben über so Tradition und was es heißt, also oder wie anders es ist, vielleicht in Südtirol aufzuwachsen, als jetzt wir als Großstadt- oder Vorstadtkinder und quasi wie die Rolle der Kirche, wie die so ist oder auch für dich früher war und wie sie jetzt ist. Und das finde ich einfach ein total spannendes Thema. Deswegen, ja, du hast sehr gut gezogen.
Glaubst du?
Ob ich glaube? An die Kirche?
Ja, an Gott.
Ja, so was Ähnliches. Manchmal schon.
Also spirituell?
Ja, so an, ja, ob Gott oder an etwas...
Höheres Wesen.
Ja. Manchmal schon, manchmal nicht. Das ist. Aber die Kirche, ja. Das ist ja, Südtirol hat ja die doppelte Portion von Kirche abbekommen.
Ja.
Durch Tirol ist es ja katholisch. Und dadurch, dass es Italien ist... Vatikan. Genau. Und bei uns zu Hause ist es ja auch sehr katholisch, immer schon gewesen. Zum Beispiel, wir mussten auch zur Kirche gehen, vor der Schule, die ersten 5 Schuljahre.
Jeden Tag?
Jeden Tag, ja.
Boah.
Und danach jeden Sonntag. Und das war schon immer bei uns zu Hause immer so ein Kampf. Dann irgendwann hat man halt keinen Bock mehr, zur Kirche zu gehen. Und ja, schon ein Streitthema auch in der Family. Aber andererseits ist es auch ganz easy, weil wenn man so in der Pubertät kommt und irgendwie gegen die Eltern, wenn man etwas rebellieren muss, dann ist es ganz einfach mit der Kirche. Dann geht man einfach nicht mehr in die Kirche und schon hat man das hinter.
Und schon hat man seinen Streit mit seinen Eltern. Und gibt es etwas, was dir da als besonders... Schönes, also weil Traditionen verbunden mit Kirche, gibt es da etwas, was dir auch als Schönes in Erinnerung ist?
Oder? Ja, so ich mag schon die Kirchen an sich.
Mhm.
Die Gebäude,
die Architektur.
Die Architektur, genau. Und diese ganzen Gemälde und so, weil ich glaube, das prägt einem schon sehr. Also bei uns zu Hause sind zum Beispiel die Kruzifixe fast 2 Meter groß. Wenn Freunde auf Besuch kommen, die nicht katholisch aufgewachsen sind, die kriegen immer Angst und fühlen sich ständig beobachtet. Und ich finde so in den Dörfern, das ist dieses Dorf, wo ich aufgewachsen bin, das ist ja total verteilt. So. Und so die Kirche und der Sonntag, das ist so der einzige Tag, wo die Leute zusammenkommen. So.
Es ist
immer noch, so wie früher, genauso. Die Geschäfte werden auch oft am Sonntag nach der Kirche gemacht. Und es gibt, was ich schon finde, ist auch die ganzen Chöre und so. Also es gibt, wie viele Einwohner hat Laval? 2.300?
Mhm.
Ich weiß es nicht genau. Hoffentlich hört das niemand in Laval. Ja, um die 2.000. Und es hat 4 Chöre. Also ach. Männerchor, Kirchenchor, Frauenchor, Jugendchor.
Mhm. Krass.
Und warst du da auch in einem?
Ja. Eben dadurch, dass ich immer Kirchen gehen musste, dachte mir, wenn ich schon gehen muss, dann suche ich mir was aus, was zu tun habe. Und deswegen Kirchenchor oder registrieren bei der Orgel.
Aber bist du noch Kirchenmitglied? Also bist
du ja. Römisch-Katholisch? Du Kirchensteuer?
Ja, ich nehme es mir seit 3 Jahren schon vor.
Auszutreten?
Auszutreten und jedes Mal versäume ich dann den.
Es geht ganz schnell. Ich habe es gemacht und es war der schnellste KVR-Besuch meines Lebens.
Okay.
Es gibt nur ganz kleine Abteilung. Gut, dass ich jetzt. Also, wenn man aus der Kirche austreten möchte, KVR, die Sprechzeiten sind super.
Okay. Danke für den Hinweis.
Aber ich finde es interessant, dass du das sagst, dass du das seit 3 Jahren vorhast, weil ich habe jetzt gerade erst vor ein paar Tagen mit einer Freundin telefoniert, die jetzt dann eine Festanstellung hat und quasi jetzt, weil jetzt wird es wirklich halt, geht es ans Kirchensteuer zahlen. Mhm. Und jetzt tritt sie eben aus und sie hat gesagt, in dem Moment, wo sie quasi wusste, jetzt möchte sie es wirklich machen, obwohl sie es schon seit vielen Jahren machen will, ist ihr aufgefallen, dass in ihr etwas ist, was sie davon abhält. Und zwar schon auch ihre Familie. Sie kommt, also die Familie so aus Niederbayern, aus so einem Dörfli und irgendwie, ja, ist halt so ein bisschen so, dass sie sagt, das spürt sie jetzt. Ihre Oma ist schon tot eigentlich und alles, aber irgendwie spürt sie, dass das irgendwie nicht ganz richtig ist.
Nee, das ist sicher auch das, dass man so
schon, oder?
Das spürt, ja, dass man es immer hinausschiebt, so. Und ich weiß auch, ich habe mal mit meinen Eltern darüber geredet und die finden das gar nicht toll so vor.
Mhm.
Ja.
Auch weil sie Angst hätten, dass du dann ins Fegefeuer kommst oder weil sie nicht.
Nee, das nicht.
Weil sie das Gefühl haben, sie haben ihre Werte nicht mitgegeben.
Genau, oder sie fällt, wie sagt man, vom Glaube fallen und so. Das oder. Sie haben mir sogar angeboten, dass sie selber das, was ich zahlen muss,
übernehmen. Das ist aber sehr wichtig dann.
Ja, bei mir ist ja auch so, eine Tante ist Nonne und die ist total super und ich rede auch sehr gern mit ihr und sie ist auch gar nicht wertend oder so, sie will einem das auch nicht aufzwängen, aber ich denke mir halt auch dann so, das ist ihr halt total wichtig und auch den ganzen, also meinen ganzen anderen Tanten irgendwie ist die Kirche so total wichtig und ja, aber mir halt irgendwie nicht, ich habe ja auch meine Gründe, so.
Ja, und ich hätte wirklich gute Gründe, zum Beispiel. Wir haben mal Aufnahmen in der Kirche gemacht. Wir haben ein Album aufgenommen in Berlin, das erste. Und wir sind dann im Studio auf die Idee gekommen, das müssen wir mit Chor machen, so ein Stück. Und dann, ja, bei uns im Dorf gibt es so viele Chöre, die werden ja sicher total happy, mal bei sowas mitmachen zu dürfen.
Ja.
Und dann habe ich die Chorleute kontaktiert und sie meinten, ja, lass uns das aufnehmen und am besten in der Kirche. Und der Pfarrer hatte uns zugesagt, so. Und dann hat aber jemand im Kirchenkomitee hat dann erfahren, die machen ja Rockmusik, der Teufel.
Nee, ehrlich?
Und dann haben sie, ich weiß nicht genau, wie das gegangen ist, aber ich habe dann, als das alles schon organisiert war, also wir waren mit dem ganzen Equipment von Berlin nach Südtirol gefahren, 2 Chöre schon koordiniert. Und dann hieß es, nee, das dürfen wir nicht mehr machen. Und das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich das jetzt machen, ohne dass ich mit jemandem da diskutieren muss lange. Und dann haben wir den Dekan, heißt er, oder?
Mhm.
Also der Oberste, also der da über die Pfarrerin in die
Kirchenhierarchie.
Genau.
Irgendwas Männliches auf jeden Fall.
Wer das ist. Und dann habe ich den angerufen und der ist eigentlich ganz cool. Und er meinte, ja, was habt ihr dann für Texte? So, ist es was Blasphemisches oder so? Also, nee, es sind keine geistlichen Texte.
Haben Sie Angst, dass ihr einen auf Pussy Riot macht, oder?
Ja, vielleicht. Und dann hat er gesagt, okay, ich rufe dich morgen an, ob das passt oder nicht. Und dann hat das durchgepasst.
Oh.
Und die vom Kirchenkomitee, die waren natürlich nicht mehr dabei beim Singen.
Klar.
Ja. Deswegen, eigentlich nach dieser Aktion, hätte ich sofort austreten müssen.
Mhm.
Auf der anderen Seite hat dann halt auch doch wieder ein Kirchenmensch dir das doch möglich gemacht.
Ja.
Mhm. Wie ist es bei dir? Wie hast du es mit der Religion?
Also ich habe ein großes Problem mit der katholischen Kirche, weil ich die Rolle der Frau nicht mag, weil ich ein Problem mit dem Umgang mit den Missbrauchsfällen habe und weil ich ein Problem generell damit habe, dass sozusagen ein sehr starker Unterschied zwischen den Geschlechtern ist. Ich habe auch mit der, also für mich ist Kirche und Staat doch etwas, was absolut getrennt sein muss. Und das ist etwas, was ich hier in Bayern und überhaupt in der Alpenregion auch teilweise sehr bedenklich finde.
Gibt es ja auch ein paar Rückschritte in letzter Zeit.
Genau, also jemand, der dann sagt, dass man das in allen öffentlichen Institutionen aufgehängt haben muss, hat nicht ganz verstanden, was ein säkularer Staat ist. Aber ich verstehe, dass man sozusagen, also ich finde, dass wenn man glaubt, also ich war mal in Jerusalem auf einer Reise und ich war da wirklich, das hat mich verändert im Sinne, also meine Anschauung dazu, weil ich gesehen habe, wie viel das Menschen geben kann, wenn sie glauben können und wenn sie aus unterschiedlichen Regionen der Welt kommen und wie vereint das auch sein kann. Und das ist etwas, was ich sehr schön finde, wenn man daraus Kraft schöpfen kann und das etwas ist, was eben Gemeinschaft stiftet. Das ist das, was ich daran schön finde. Aber dass wenn der Papst auf seiner Heimreise von seiner ersten Reise aus Saudi-Arabien erzählt, ja, bei uns, das ist jetzt auch rausgekommen, dass auch Nonnen werden vergewaltigt und ja, dann ist das für mich halt, ja, das ist eine Machtstruktur, die sehr männlich ist und die den Kindern und Frauen sehr häufig sehr starken Leid zufügt und deswegen kann ich nicht dahinterstehen. Ich bin auch mit dem Tag, als ich berufstätig geworden bin, ausgetreten.
Mhm. Aber wegen der Frauenrolle in der Kirche, da fällt mir ja noch ein Beispiel ein. Mein Vater hat mir mal erzählt, dass der Pfarrer, da ging damals, er wusste halt, okay, da in dieser Familie sind sie musikalisch und wir brauchen einen Orgelspieler. Und dann haben sie gefragt, ob mein Vater im Orgelspieler werden möchte. Und dem, weil er der Älteste war, also musste auch schon zu viel helfen zu Hause, dann hatte
keine Zeit,
ja. Und dann hat er Nein gesagt und dann hat sich meine Tante gemeldet. Mhm. Die hätte so gern Orgel gespielt. Oh. Und dann hat der Pfarrer gesagt, nein, das, was eine Frau ist, darf sie das nicht.
Ja gut, wir müssen jetzt auch mal langsam zu Ende kommen.
Ja, leider. Wir haben mal als letzte Frage noch eine Frage, die wieder mit München zu tun hat. Und zwar, was ist München für dich? Die Haushaltsstadt.
Ja, die Stadt, wo meine Waschmaschine steht.
Ich glaube, München ist eine wichtige Zwischenstation in meinem Leben. So. Das ist, ich habe das Gefühl, ich werde nicht immer hier sein. Das hatte ich schon am Anfang, aber dass es doch eine wichtige Rolle spielt.
Weil du wieder zurück möchtest oder woanders hin?
Das weiß ich nicht. Mhm. Also ich habe mir immer gesagt, ich möchte nie länger als 5 Jahre
an einem Ort
wohnen.
Willkommen im 8. Jahr.
Genau, von dem her. Alle Rekorde schon überschritten. Genau, aber ich glaube, ich könnte überall wohnen, so. Je nachdem, wo mich die Musik hinbringt. So.
Bevor du gleich nochmal einen Song anmoderieren sollst, den du uns in deiner Playlist mitgebracht hast, die unsere lieben Zuhörer sich gleich reinziehen können.
Auf Spotify oder eben jetzt gleich bei Radio Feuerwerk.
Genau, Spotify und Radio Feuerwerk. Aber uns könnt ihr folgen bei Instagram und das ist nahaufnahme-podcast. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst einen Stern oder einen Kommentar bei iTunes, weil dann steigen wir auf im Ranking und wir werden sichtbarer. Das wäre sehr nett von euch. Und überhaupt haben wir uns jetzt überlegt, dass wir ein bisschen interaktiver mit euch werden wollen. Das heißt, wir werden in Zukunft unsere Gäste schon vorher ankündigen und wenn ihr Lust hattet, Fragen zu stellen oder wenn ihr irgendwelche Tipps für unsere Kategorien, die hier vor uns stehen, habt, dann immer her damit und schreibt uns und wir freuen uns über euer Feedback. Und jetzt wieder zurück zu dir und deiner Playlist. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe die Becky Lee and Junk Food mitgebracht. Und das ist eine tolle One-Woman-Entertainerin und Künstlerin. Die habe ich zufällig mal gehört in München, als ich mal spontan geguckt habe, was läuft. Und dann habe ich so ein paar Sekunden reingehört, was die macht und dachte mir, da muss ich hin. Und eben das Lied heißt Old Fashioned Man. Das war ich glaube, das letzte Konzert, das ich im Atomic Café gesehen habe. Oh. Ja.
Gut, schon Old Atomic. Ja. Na gut, dann viel Spaß und
bis vielen Dank für deinen Besuch, Maria de Waal.
Ja, ganz toll, dass du da warst. Danke fürs Zuhören und bis zur April-Ausgabe.
Genau, tschüss.
Tschüss.
Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. zu hören auf Spotify, iTunes und Podigy. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme_podcast.